Vater, ich danke dir, dass die Tatsache, dass wir hier heute Morgen sitzen, geht auf deine Initiative, auf dein Wirken zurück, auf dein Handeln. Danke, dass du lebendig in jedem Leben von uns gewesen bist und dass du das auch weiterhin bleibst. Und so danke ich dir, dass du alle Gelegenheiten nutzen möchtest, auch zu uns zu sprechen. Und ich bitte, dass du uns offene Herzen gibst, offene Ohren auf dein Reden auch jetzt zu hören. Amen. Vor einigen Wochen bin ich mit euch ja thematisch an den See Genezareth gegangen. Wir haben so die Sturmstimmung bearbeitet. Zwischendurch sollte ich über was anderes predigen, aber jetzt kehre ich mit euch hoffentlich gemeinsam wieder zurück zum See Genezareth. Ich finde, irgendwie lässt mich das nicht los, das Wasser, die Boote, auch der Petrus nicht. Deswegen bleiben wir in dieser Welt der Fischer und ich lese den Predigttext aus Lukas 5, Vers 1 bis 11. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth. Eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und wollte das Wort Gottes hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück weit auf den See hinauszufahren. So konnte er im Boot sitzen und von dort aus zu den Menschen sprechen. Als er aufgehört hatte zu reden, wandte er sich an Simon und sagte: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See ins Tiefe, werft dort eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete: Meister, wir haben uns die ganze Nacht abgemüht und haben nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Das taten sie dann auch. Sie fingen eine solche Menge Fische, dass ihre Netze zu reißen begannen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, sie sollten kommen und mit anpacken. Zusammen füllten sie die beiden Boote, bis diese schließlich so voll waren, dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon: Du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote ans Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Liebe Gemeinde, ich möchte mit einem Begriff aus dem vorletzten Vers beginnen, wo Jesus zu Petrus sagt: Du sollst von jetzt ab ein Menschenfischer sein. Die Geschichte habe ich sehr oft in der Sonntagsschule gehört und ich habe manchmal diesen Ausdruck Menschenfischer sehr gewöhnt. Ich finde ihn sehr griffig, sehr passend. Aber ich dachte, wir halten mal ein bisschen inne und überlegen, was das eigentlich bedeutet. Was ist mit dem Ausdruck gemeint? Ich habe früher mal auch geangelt. Das ist ja so ähnlich wie Fische, also das ist ja Fische fangen. Zum Beispiel Hechte. Ein Onkel von mir hatte bei Kassel Teiche gepachtet und da waren relativ viele Fische drin, unter anderem auch Hechte. Der Hecht ist ja bekanntermaßen ein Raubfisch und deswegen hat er schönes, weißes, schmackhaftes Fleisch, allerdings mit viel Gräten. Damals, da waren die Grünen noch nicht so weit, da durfte man noch mit Lebendköder angeln. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das bedeutet. Lebendköder bedeutet, dass man kleine Fische fängt, die leben dann noch und dann legt man diesen Fischen ein Geschirr an, wie Pferden, die einen Wagen ziehen sollen. Nur dieses Geschirr hat einen Haken, also zwei, die an den Rändern von diesen Fischen dann dran sind. Und das Ganze bindet man an die Angelschnur, sodass also die Fische ein Geschirr mit Haken haben, eine Angelschnur. Und dann setzt man einen dicken Schwimmer dazu, sodass der Köderfisch, der ja leben soll, den nicht runterziehen kann. Und dann setzt man den Köderfisch im Teich aus, lässt ihn schwimmen und dann sieht man immer, wo der so lang schwimmt. Und der kleine Fisch kann den Köder nicht runterziehen, aber wenn der Schwimmer dann runtergeht, dann weiß man, nicht nur Fisch, sondern Hecht. Das kann nur der Hecht. So, also, das haben wir dann auch gemacht. Nun hat, das muss ich noch dazu erzählen, der Hecht eine besondere Jagdtechnik. Der Hecht, wenn er dann so einen Köderfisch dann mal sieht, dann greift er sich quer mit seinem großen Maul und dann zieht er den Köderfisch an einen Ort, von dem er meint, dass er sicher sei. Der Köderfisch lebt dann noch. Und dann, wenn er glaubt, dieser Ort ist sicher, dann dreht er schnell den lebenden Fisch und schluckt ihn komplett runter. Und normal ist das auch eine schöne Sache für den Hecht, aber jetzt in unserem Fall hat die ganze Sache einen Haken oder zwei. Und dann hängt der arme Hecht an meinem Haken und an meiner Leine. Und weil das für den eine neue Erfahrung ist, ist er wirklich schockstarr. Das kennt er nicht. Sonst haben die Kleinen sich nicht gewehrt und auf einmal hängt da was dran. Und dann ist der schockstarr und dann kannst du ihn so aus dem Wasser rausziehen. Und er wacht dann erst auf, wenn er an Land liegt und merkt, irgendwas stimmt nicht. Und dann fängt er an zu zappeln und zu kämpfen, aber dann ist halt zu spät. Dann hat sich dann, ja. Also, um das jetzt mal zusammenzufassen, ist gemein, Arne, sehr gut erfasst. Um das zusammenzufassen, was mache ich als Angler oder als Fischfischer? Ich trickse, ich tarne, ich täusche, ich jage und töte. Und das Endergebnis, dass dann ein schönes Hechtfilet in einer Rieslingsoße bei mir auf dem Teller liegt. Für den Fisch ist das halt eben nicht so schön. Was macht jetzt ein Menschenfischer? Genau, was macht ein Menschenfischer? Also dieser einprägsame Begriff des Menschenfischers ist eigentlich eine geniale Übersetzung dessen, was Jesus sagt. Aber eins, da sind wir uns, glaube ich, alle sicher, was Jesus nicht wollte mit diesem Begriff, ist, dass Petrus anfängt, so wie ich, zu tricksen, täuschen, tarnen, jagen, fangen, töten. Dazu wollte Jesus den Petrus sicher nicht berufen. Wörtlich sagt Jesus hier, Menschen zum Leben fangen. Und das haben die Übersetzer dann mit Menschenfischer übersetzt, weil wir spüren natürlich alle klar, es geht nicht darum zu tricksen, tarnen, täuschen, töten. Aber Menschen zum Leben, also fangen kommt tatsächlich drin vor, aber Menschen zum Leben fangen. Das heißt, die Übersetzer haben dieses wichtige Wort, wie ich finde, Leben unterschlagen. Petrus wird dazu berufen, Menschen zum Leben zu fangen, zum Leben mit Jesus. Ein bisschen agiert Jesus die ganze Zeit wie auch so ein Fischfischer. Er macht das ja sehr geschickt, wie er sich an Petrus ranarbeitet. Und zwar trifft er den Petrus ja dort, wo Petrus halt arbeitet. Deswegen benutzt er auch diesen Begriff Menschen zum Leben fangen, weil das ist eine Sprache, die Petrus aus seiner Arbeitswelt heraus versteht. Petrus hat dieses Handwerk des Fischers sicher von seinem Vater erlernt und betrieb das mit seinem Bruder und dann auch mit Johannes und Jakobus in einer Art Genossenschaft zusammen. Es ist schon auffallend, dass Jesus mindestens 4 Fischer beruft als seine Jünger. Das ist überdurchschnittlich viel. Ich habe das ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, was so Fischer so machen. Aber jetzt mal abgesehen vom Tricksen, Tarnen und Töten, sind das ja Leute, die auf dem Wasser, es gibt halt keine Balken, da gibt es keine Wege. Das heißt, die Fischer sind Menschen, die eigentlich sehr flexibel sein müssen. Sie müssen immer wieder neue Wege finden. Fische, es gibt ein paar Fische, die springen ins Boot, so fliegende Fische, aber sonst muss man eigentlich immer hinter den Fischen herlaufen, mehr oder weniger, hinter zu ihnen hingehen. Man muss Geduld haben. Und ein schönes Wortspiel finde ich, Fischer, jedenfalls die vom See Genezareth, verstehen etwas von Netzwerken. Der Fischfang damals mit den Schleppnetzen funktionierte nur im Team, wenn viele Leute an den Netzen mitarbeiteten. Fischer sind Netzwerker und sie müssen Geduld haben, sie müssen warten können, dranbleiben und sie müssen sich halt auf die Fische einstellen. Wie ich mich auf den Hecht einstelle, so muss man sich eben halt auch auf die anderen Fische einstellen. Und man muss es immer wieder ausprobieren. Deswegen vermute ich, dass Jesus als seine ersten Jünger Fischer beruft, die diese Qualitäten schon von Berufswegen haben. Wollt ihr ein bisschen was zum Fischfang hören in Israel? Wäre jetzt ein Exkurs. Also, im See Genezareth gab es dabei ungefähr 25 Sorten von Fische. Zwei Fischarten sind besonders wichtig. Das eine, den Fisch, den kann man heute noch essen. Siegfried, du warst mal am See Genezareth, habt ihr den? Den Petrus ist eine Barschart, der wird heute noch gerne gegessen. Und die Seesardine, die spielt bei der Speisung der 5000 eine große Rolle. Fische konnte man damals trocknen, das macht man heute auch noch, oder salzen. So wurden sie konserviert. Sie waren ein sehr begehrtes Nahrungsmittel und auch halt lukrativ. Also, nee, lukrativ sagt man, ne? Petrus war nicht unbedingt arm. Wie gesagt, Jesus macht es sehr geschickt, quasi so ein bisschen wie so ein Angler. Er geht dorthin, wo Petrus arbeitet. Und das können wir uns mal angucken, Dirk Johann, haben wir das? Also das ist jetzt vielleicht nicht genau die Stelle, aber so hat es da halt ausgesehen. Das finde ich schon recht schön. Und da vorne links sieht man ja noch ein Boot. Und man kann sich das vorstellen, dass Jesus also hingeht und Petrus sitzt da halt mit seinen Kollegen, machen die Netze sauber für die nächste Fahrt. Und da macht Jesus schon doch etwas, was ungewöhnlich ist. Er steigt ungefragt in das Boot des Petrus hinein und sagt, fahr mich ein Stück weg vom Ufer, damit ich einfacher zu den Leuten reden kann. Und ich bin jetzt kein Akustiker, aber es heißt, dass dadurch die Akustik auch besser wird. Wenn man so ein bisschen abfährt und dann vom See zu den Menschen spricht, dann können die einfach besser hören. Lukas berichtet uns mit keinem Wort, was Jesus lehrt. Aber was ist mit Petrus? Also Petrus hält wahrscheinlich den Kahn auf Kurs und ob er will oder nicht, er muss zuhören. Wir lassen es mal stehen, ne? Ist einfach so schön, das Bild. Nun ist das Boot, finde ich, auch so ein Stück Bild für das Leben von Petrus. Das Boot ist ja halt nicht nur ein Fangwerkzeug, sondern es ist doch schon auch ein ganz wesentliches Stück seines Lebens. Es ist sicher das teuerste Ding, was er hat und Grundlage seines Einkommens. Und in diese Welt steigt Jesus, in dieses Boot von Petrus steigt Jesus ein. Und dieses Boot, dieses Arbeitsgerät wird zum Wendepunkt im Leben von Petrus, als Jesus dort auftaucht. Spannend ist auch, dass ja hier zwei Handwerker zusammentreffen. Von Haus aus war Jesus Zimmermann. Und dann erdreistet sich Jesus als Zimmermann, dem Fischermann sozusagen, zu sagen, wie sein Handwerk geht. Er sagt zu ihm, fahr am helllichten Tag zur tiefsten Stelle des Dings und schmeiß nochmal des Sees und schmeiß deine Netze aus. Und man spürt dem Petrus an, dass sich in ihm alles zerkräuselt und er denkt, heute sagt man, das ist doch ein bisschen übergriffig, Jesus, ich bin hier der Fachmann und was willst du eigentlich? Dann sagt er aber okay, weil du sagst, mach ich's. Er weiß genau, Fische fängt man in der Regel in der Nähe vom Ufer und vor allem nicht am helllichten Tage. Das ist irgendwie klar. Ich habe mich gefragt, warum macht das Petrus trotzdem? Warum hört er auf Jesus? Und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass Jesus eben in sein Boot reingestiegen ist, in sein Leben eingestiegen ist, seine Arbeitswelt eingestiegen ist und zu ihm näher aufbaut. Und Jesus an ihm und seiner Arbeit Interesse zeigt. Und dann erlebt Petrus in seinem Alltag, was Menschen eben manchmal auch erleben. Es kann ja sein, dass man innerlich im Kopf sagt, Jesus ist zuständig für den Sonntag und für Feiertage. Aber im Alltag? Aber es gibt viele Menschen, die in ihrem Berufsalltag erleben, dass Jesus eben als Herr dieser Schöpfung auch Kompetenz hat in unseren Berufen. Und hier erlebt Petrus das eben, dass Jesus offensichtlich über alle Erfahrungen hinaus weiß, wie man Fische fängt. So ist Jesus manchmal, dass er in unserem Alltag wieder erwarten, Dinge verändert. Und wir erkennen, er ist wirklich Herr über Sonntag und Alltag. Und das überwältigt den Petrus so sehr, dass er sich wirklich bekehrt. Er wirft sich auf die Knie und redet Jesus als seinen Herrn an. Und sagt: Ich bin ein sündiger Mensch, Herr, geh weg von mir, ich halte es hier nicht aus. Das hat er aus der Synagoge gelernt, von den Alten, von Mose, von Elia, wie sie auch alle heißen. Immer wenn sie die Macht Gottes spüren, dann fürchten sie sich. Und sie wissen, den lebendigen Gott darf ich nicht anschauen. Die einen knien sich hin, die anderen ziehen die Schuhe aus. Manche verhüllen ihr Gesicht. Und so auch Petrus hier. Er spürt die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes. Und was macht Jesus? Man könnte fast meinen, er nimmt ihn und richtet ihn auf und sagt: Hey Petrus, ich berufe dich jetzt. Ich berufe dich jetzt zum Menschenfischer, oder besser gesagt, ich berufe dich dazu, Menschen zum Leben zu führen. Wir sehen also, dass die Bekehrung und die Berufung des Petrus zusammenfallen. Und ich glaube, das ist wirklich auch auf uns übertragbar. Wenn Jesus uns in seine Nähe führt und wenn er uns bekehrt, wenn er uns begegnet, wenn wir ihn erleben, dann wünscht er sich, dass wir uns ihm anvertrauen mit unserem ganzen Leben. Dann wünscht er sich so sehr, dass wir zu ihm sagen: Herr, vielleicht auch, ich bin ein sündiger Mensch, aber dass wir ihn als Herr anerkennen. Aber dann schickt er uns nicht einfach wieder nach Hause so, sondern wie bei Petrus beruft er uns gleichzeitig auch. Vielleicht nicht in dieser Sprache, wie er das zu Petrus gemacht hat, das war ja wie gesagt sein Beruf, aber im Prinzip zum Gleichen. Auch er beruft uns dazu, dass wir Menschen zum Leben zu Jesus führen. Das gehört bei Jesus zusammen, Bekehrung und Berufung. Es ist so, wie alle anderen Jünger auch und wie wir auch, Petrus braucht noch eine Zeit, um seine Gaben zu entdecken, und Jesus braucht eine gewisse Zeit, auch mit ihm diese Charakterstärken, die Petrus hat, zu heiligen und zu entfalten. Und Petrus braucht eine Menge von Krisen und Fehlentscheidungen, um dann irgendwann auch die Gemeinde Jesu mutig zu leiten und ihr als Apostel zu dienen. Aber der Anfang ist gemacht bei seiner Bekehrung, dass Jesus ihn gleichzeitig auch beruft, Menschen zum Leben zu Jesus zu führen. Ich denke, manches von dem, was Petrus hier erfährt und was ihn ausmacht, das können wir übertragen. Sicher können wir nicht übertragen, dass Jesus verspricht nicht jedem, dass er so einen reichen Fischfang bekommt bei seiner Bekehrung. Und nicht jeder lässt seinen Beruf dann so zurück, wie Petrus das gemacht hat, aber manchmal auch schon. Und ich denke, da dürfen wir auch ruhig hinhören. Manchmal beruft Jesus auch Menschen wirklich, dass sie ihren Beruf zurücklassen. Aber einiges können wir schon übernehmen. Zum einen von dieser Gilde der Fischer, diese Qualitäten, Netzwerke zu bilden, flexibel zu bleiben, hinzugehen, warten zu können, Geduld zu haben, um Menschen aufzusuchen und sie zum Leben zu Jesus zu führen. Unsere Orte sind in erster Linie unsere Familien, der Freundeskreis, Arbeitsstelle. All das sind Gelegenheiten, wo diese Berufung zum Tragen kommen kann. Wo wir bereit sein können, Menschen zum Leben mit Jesus zu führen. Was mir nochmal wichtig ist, das kann man an diesem Begriff Menschenfischer deutlich machen. Es geht ja nicht darum, also dem Hecht stülpe ich ja etwas über, was er nicht wirklich will. Er will zwar den Köder, aber er will damit nicht sein Leben lassen. Wenn wir Menschen zu Jesus führen, zum Leben, dann wollen wir ihnen ja nicht etwas aufdrängen, was sie nicht wollen. Wenn jemand nicht will, dann... Und es geht auch nicht darum, Menschen auszutricksen oder zu täuschen, zu überrumpeln. Wir wollen ihnen wenn wir Menschen zu Jesus führen, ja nicht schaden. Es geht um Freiwilligkeit. Es geht ihm darum, das, was ihnen am besten in ihrem Leben zustoßen kann, zu ermöglichen. Bei Petrus kann man das sehen. Petrus lässt sich total freiwillig darauf auf Jesus ein. Also ganz am Anfang vielleicht nicht so. Da steigt Jesus einfach ein ins Boot, sagt, fahr raus. Aber dann wird es schon freiwillig. Er verlässt freiwillig seinen Fischerberuf und wird Menschenfischer zum Leben. Und es gibt keine Stelle in der Bibel im Neuen Testament, wo Petrus diesen Schritt jemals bereut hat. Sondern er erfährt im Zusammenleben mit Jesus, wie kostbar dieses Leben ist, das Jesus ihm neu schenkt. Sein Leben wird durchaus komplizierter und auch erheblich gefährlicher, aber trotzdem hat er es nicht bereut. Er bleibt bis zu seinem Lebensende bei Jesus. Und Petrus erlebt, dass Menschenleben eben viel, viel kostbarer sind als Fische. Das meint das ja auch. Menschen zum Leben zu führen, ist kostbarer als Fische zu fangen. Petrus hat das sehr schnell verstanden, dass Jesus ja ihm einen Mehrwert geben will, indem er ihn beruft. Und Petrus möchte dabei sein, Menschen zu ihm zu führen. Das findet er so kostbar, dass er eben seinen Beruf aufgibt. Ich möchte noch ein bisschen näher an uns herankommen. Wenn Petrus damals gesagt hätte, du Jesus, ich habe keinen Bock, das ist mir doch zu anders als das, was ich bisher mache, dann kann es durchaus sein, dass wir heute Morgen hier nicht sitzen würden. Denn, wenn wir uns erinnern, Petrus ist der Erste, den Jesus beruft. Und wir, die wir heute Morgen sitzen, wir sind eine späte Frucht dessen, dass Petrus Ja gesagt hat zu dieser Berufung. Und noch etwas. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr heute Morgen hier sitzt, dann habt ihr es auch nie bereut, dass irgendwer euch zu Jesus geführt hat. Vielleicht sagen wir das nicht immer so, aber wenn wir mal gepresst würden, sagen, jetzt komm, jetzt erzähl doch mal, dann würden wir wahrscheinlich doch letztlich sagen, es ist das Beste, was mir im Leben passiert ist, dass ich das Leben mit Jesus gefunden habe. Und letztlich, glaube ich auch, sind wir denen zutiefst dankbar, die uns das ermöglicht haben. Wir denken sicher nicht an Petrus, aber an die Menschen, die uns zu Jesus geführt haben, denke, denen sind wir zutiefst dankbar. Deshalb frage ich dich, sollte diese Berufung, die Jesus immer wieder ausspricht, wenn er Menschen bekehrt, sollte die Weitergabe des Lebens bei dir enden? Dass du sagst, ja, reicht ja, dass ich das jetzt habe, dass ich das Leben mit Jesus habe und dann ist auch gut. Ich möchte dich ermutigen, deine Berufung, Menschen zu leben, mit Jesus zu führen, zu erneuern, wenn dir das abhanden gekommen ist. Wenn du dich über deine Bekehrung freust, und dann irgendwie Schluss geworden ist und das nicht im Blick hast, dass Jesus dich dabei eben auch berufen hat, Menschen zu ihm zum Leben zu führen. Menschen, die durch dich zum Leben zu Jesus finden, ich glaube, die werden dir es ewig dankbar sein. Vielleicht sagen sie es dir nicht immer, aber das wirst du irgendwann mitkriegen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, auch diese Berufung, die du sozusagen als Gesamtpaket bei deiner Bekehrung mitbekommen hast, wieder anzunehmen. Sagen, ich bin bekehrt, aber ich bin auch berufen, Menschen dieses Leben mit Jesus weiterzugehen, sie hinzuführen. Amen.